Werbung.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Werbung Ende.
Wir sind tief in die Zahlen, Daten, Fakten getaucht, rund um die deutsche Nationalmannschaft vor dem Spiel gegen Paraguay. Und diese Zahlen, die fördern zutage, was man eh schon sieht, es läuft nicht richtig rund im Spiel der deutschen Mannschaft. Was trotzdem Mut macht vor dem Spiel gegen Paraguay, darüber reden wir jetzt.
Basecamp America, die WM-Insider. Hinter den Kulissen mit Fußballreportern der Funke Mediengruppe.
K.O.-Runde bei einer Fußballweltmeisterschaft. Das ist ein Gefühl, was deutsche Fußballspieler nur noch vom Hörensagen kennen. Jetzt dürfen sie es endlich erleben. Die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt im 16. Finale gegen Paraguay am Montagabend. Und wir reden drüber. Wir, das sind in diesem Fall wie immer nicht nur ich, sondern auch unsere DFB-Reporter. Ich sage Hallo, diesmal nicht nach Winston-Salem, sondern wo Sie sind, können Sie uns gleich selbst sagen. Hallo Christian Wob und hallo Henrik Jacobs.
Hallo.
Moin Sebastian. Ja. Dann schieß doch mal los. Wo seid ihr da? Es klingt sehr belebt im Hintergrund, das müssen wir einmal erklären. Und es ist auch nicht Winston-Salem erkennbar.
Korrekt. Wir haben uns in eine ruhige Ecke von New York zurückgezogen. Also sitzen hier mitten in Manhattan im Hotel The New Yorker. Gucken auf den Madison Square Garden und aufs Empire State Building. Sorry, dass wir euch nicht teilhaben lassen können, aber dafür haben wir zumindest ein bisschen mehr Ruhe hier.
Das Leben ist ein hartes als WM-Reporter. Man merkt das immer wieder. Ja, ihr sitzt ja auch quasi aufgepackten Koffern, weil es dann eben jetzt dann zeitig losgeht, weil ein Sechstelfinalspiel ansteht gegen Paraguay, haben wir ja nun ausführlich drüber geredet. Man hätte bis vor einigen Tagen gesagt, Paraguay ist ein Gegner, den hat die deutsche Fußballnationalmannschaft auf jeden Fall im Griff und in der Tasche. Nach Ecuador sind jetzt viele Menschen, nehme ich wahr, deutlich zögerlicher, solche Urteile zu treffen. Wie seht ihr das? Wie wird oder andersrum gefragt, wie wird Paraguay im Lager der deutschen Fußballnationalmannschaft wahrgenommen?
Also Sie wissen auf jeden Fall, dass es Mannschaften gibt wie Ecuador, wie Paraguay, die mit ihrer Spielweise der deutschen Mannschaft wehtun können. Weil wir haben gegen Ecuador gesehen, wenn eine Mannschaft es schafft, das deutsche Mittelfeld aus dem Gefecht zu setzen, damit Aggressivität zu Werke zu gehen, für Pressing-Situationen zu sorgen und dann schnell umzuschalten, sind das genau die Schwachstellen, die wir auch schon in den ersten Spielen gesehen haben, gegen die Elfenbeinküste, gegen Curaçao, wo die Mannschaft verwundbar ist. Und solche Qualitäten und so eine Härte, eine harte Gangart, die sprechen ja auch für Paraguay. Und deswegen wird diese Mannschaft, obwohl sie qualitativ sicherlich nicht so besetzt ist wie Ecuador, doch mit Respekt im deutschen Lager gesehen.
Da seid ihr direkt, bist du direkt im Kern einer Debatte praktisch gelandet, die jetzt Fußball Deutschland seit einigen Tagen und Wochen eigentlich aufgeregt führt. Die betrifft nämlich genau dieses zentrale Mittelfeld. Und die betrifft die Frage nach dem Kapitän. Wo gehört er eigentlich hin? Das ist ja, also viele sagen, ja, Rechtsverteidiger ist vielleicht ein bisschen geschenkt. Der muss dringend ins Zentrum, um das zu stabilisieren. Der Bundestrainer ist, glaube ich, kein Geheimnis. Der sieht es nicht so. Das hat er relativ klar gesagt. Wie seht ihr das denn? Und wie wird das Thema so eben rund um die deutsche Mannschaft diskutiert?
Es war eigentlich klar, dass die Debatte irgendwann wieder aufkommen wird, obwohl sie ja eigentlich schon beendet war. Aber ich glaube, allein in der Amtszeit von Julian Nagelsmann hat der Joshua Kimmich jetzt stimmt schon viermal hin und her geschoben zwischen Rechtsverteidiger und da war er doch wieder Sechser und dann hatten sie aber doch wieder keinen Rechtsverteidiger und das ist ja nach wie vor das Problem. Also Deutschland hat hier nur mit Joshua Kimmich einen Rechtsverteidiger, der ja auch eigentlich gar kein richtiger Rechtsverteidiger ist im Kader. Dazu dann als quasi erste Alternative Waldemar Anton vom BVB, der ist Innenverteidiger. Das wäre, finde ich, eine Möglichkeit, wie man dann im potenziellen Achtelfinale gegen Frankreich spielen könnte, dann mit einer Dreierkette und Joshua Kimmich dann noch dazu, dass man da die Chance hat, die Superstars auf den Flügeln der Franzosen zu stoppen. Paraguay wird natürlich jetzt ein ganz anderes Spiel und da ist, glaube ich, Joshua Kimmich schon auch im Spielaufbau wieder gefragt. Wir haben uns ja auch ausführlich mit F30 Football Insights, einer Datenanalyse-Seite, damit beschäftigt mit dem deutschen Spiel, mit der Spielweise und da hat Joshua Kimmich jetzt gerade schon im Spielaufbau gegen so einen Gegner wie Paraguay, der wahrscheinlich sehr tief stehen wird, schon eine ganz, ganz wichtige Rolle und da kann er jetzt nicht rechts irgendwie an der Seite kleben, sondern da wird er im Spielaufbau gebraucht und Alexander Pavlovic, das war natürlich jetzt schon in den letzten beiden Spielen gegen sehr physische Mannschaften zu sehen, das zeigen auch die Daten mit nur 25% Zweikampfquote. Der ist da einfach nicht stabil, robust genug auf dieser Position und Da würde natürlich so ein anderer Sechser-Typ wahrscheinlich noch helfen. Ich glaube jetzt gar nicht, dass das Joshua Kimmich ist, weil das ist jetzt ja auch kein Zweikampfmonster, sondern bei der EM hat man das mit Robert Andrich an der Seite von Toni Kroos gemacht. Sowas wäre jetzt eigentlich auch eine gute Lösung, aber auch den Spieler sehe ich jetzt aktuell nicht im deutschen Kader. Von daher wird Nagelsmann das genauso weiterspielen. Er wird da jetzt nicht komplett umstellen und jetzt geht es sowieso erstmal gegen Paraguay. Da wird es darauf ankommen, dass Deutschland dann eine offensive Lösung findet und da sind dann vielleicht auch nochmal andere Spieler gefragt und jetzt nicht Joshua Kimmich alleine.
Mhm. Gehen wir nochmal ein bisschen auf diese Zahlen ein, die du gerade gestreift hast, die Daten. Also wir haben ja gemeinsam mit dem Dienstleister da tief in den Zahlen gewühlt. Da kam durchaus Spannendes raus, finde ich. Auf der einen Seite, dass die deutsche Mannschaft sehr, sehr viele linienbrechende Pässe spielt, was ja erstmal gut klingt. Auf der anderen Seite aber ist das natürlich auch etwas, was das deutsche Spiel immer so ein bisschen anfällig macht, nicht wahr?
Ganz genau. Also du hast es ja gerade schon gesagt, insbesondere Felix Metscher ist da der Schlüsselspieler, was diese Spielweise angeht. Ich erinnere mich dann vor allem an das 2:1 gegen die Elfenbeinküste, wo er dann im Zentrum durch im Prinzip fast schon drei Linien spielt und der Ball dann zu Dennis Undav kommt. Das ist diese Spielweise der deutschen Mannschaft. Die kommen jetzt nicht so stark über die Flügel, um dann Kai Havertz zu finden, sondern der kombiniert sich da ja auch durch die Mitte und dann ist es natürlich gleichzeitig so, wenn man da mit Risiko spielt, dann geht auch mal ein Ball zum Gegenspieler und die Zahl ist schon krass. Also ich glaube, Deutschland im Vergleich zu den Top-Nationen mit den meisten Ballverlusten und auch insgesamt im Vergleich mit allen anderen Nationen mit sehr, sehr vielen Ballverlusten. Das war jetzt gerade gegen Ecuador auch einer der Gründe, warum das Spiel so aussah, wie es aussah und man dann im Prinzip in der Konterabsicherung immer schon Probleme hatte unter Julian Nagelsmann und jetzt bei dieser WM nochmal sehr auffällig. Und das wird jetzt natürlich dann auch gegen Paraguay und gegen dann vermutlich Frankreich sowieso ganz entscheidende Sache, ob man das löst, diese Problematik.
Ja, aber es ist ja ein eigentlich kalkuliertes Risiko. Also es ist ja explizit gewollt, dass man ins Risiko geht, mit dass man Spieler hat wie Musiala, Wirtz, Sané, Havertz, die ins Dribbling gehen, wo die Wahrscheinlichkeit immer gegeben ist, dass ein Ball Verlust dabei herumkommt. Aber das Problem ist bisher, dass die Mannschaft an sich nicht so funktioniert, gerade in dieser Konterabsicherung, die du angesprochen hast, dass man da genug Spieler hinten drin hat, auf die man sich sozusagen verlassen kann, die den Ball dann abfangen. Das fängt ja im Mittelfeld an, das geht ein bisschen in die Innenverteidigung, wo es eben auch Verluste gab, wie jetzt das Aus von Nico Schlotterbeck zum Beispiel, das schon wehtat. Ich glaube, dass jetzt mit der Rückkehr von Lene Brown, ist auch eine wilde Geschichte, dass er jetzt plötzlich einer der Hoffnungsträger ist für diese Mannschaft. Und durch sein Tempo nochmal eine Facette da hinzukommt, um eventuell noch, wenn mal ein Gegner durchbricht, den auf der letzten Linie noch ablaufen zu können. Das waren auch Qualitäten, die zum Beispiel Nagelsmann gelobt hatte gegen die USA in dem Testspiel, wo man eben auch häufig in diese Kontersituation gelaufen ist. Deswegen, wenn man da jetzt noch ein bisschen Tempo reinbringt hinten, dann würde man damit schon mal das ein oder andere Problem lösen, was gegen Ecuador zutage getreten ist. Allerdings, und das ist wieder die Kehrseite der Medaille, kommt jetzt halt mit Frankreich Gegner, höchstwahrscheinlich sollte Paraguay geschlagen werden, die nochmal über eine ganz andere individuelle Qualität verfügen. Und dann hilft auch alleine das Tempo von Lene Brown nicht mehr. Das heißt, du musst das in Kollektiv lösen. Du brauchst eine gute Konterabsicherung, möglichst schon bevor die Spieler ins 1-gegen-1 gehen hinten. Und das wird jetzt die größere Aufgabe, das innerhalb von einer Woche auf die Beine zu stellen.
Also es bringt natürlich eigentlich nichts mehr, über Spieler zu sprechen, die nicht spielen können, aber den Namen Nico Schlotterbeck, den hast du gerade angesprochen, den würde ich einmal nochmal kurz aufgreifen wollen, weil ja vorher genau die Debatte war, inwiefern fehlt er dieser Mannschaft, und wir haben ja vorher schon gesagt, als Verteidiger vielleicht gar nicht so sehr, als Spielgestalter oder Spielaufbauer umso mehr, und da geben die Zahlen ja auch eine klare Antwort.
Ganz genau, also insbesondere im Vergleich zu Antonio Rüdiger. Das war aber auch von vornherein klar, das deutsche Spiel war ja schon auch auf diesen linken Fuß von Nico Schlotterbeck ausgerichtet, dass er da mit seinen diagonalen Bällen, mit seinen Risikopässen, aber auch durch die Mitte da ein ganz wichtiges Element ist im Spielaufbau der Deutschen. Das kann Antonio Rüdiger so nicht spielen, das hat man jetzt gegen Ecuador auch schon gesehen. Da gab es viele Ballverluste auch im Spielaufbau über seine Seite. Zum einen aufgrund der fehlenden Abstimmung mit David Raum, die haben ja so vorher auch noch nie zusammengespielt, zumindest auf einer Seite, wenn es dann über links im Spielaufbau geht. Und Antonio Rüdiger ist da natürlich jetzt anfällig, weil er auf der linken Seite spielt im Dreieraufbau, hat den Ball dann auf dem linken Fuß. Und wenn da der Gegner sich das als Schwachstelle aussucht im Pressing, im Anlaufen, dann ist die deutsche Mannschaft da schon anfällig. Und natürlich spielt Antonio Rüdiger nicht diese Bälle, wie sie Nico Schlotterbeck spielen kann. Dafür hat er andere Qualitäten, die können dann aber auch noch zum Tragen kommen, insbesondere gegen Frankreich. Aber natürlich fehlt Nico Schlotterbeck da im Spielaufbau an allen Ecken und Enden. Und ja, ich glaube, das hat auch schon Ecuador gewusst, dass man da über Antonio Rüdiger etwas Druck machen kann. Allerdings muss man auch sagen, viele Situationen, wo dann der Ball links teilweise ja unerklärlicherweise schon ins Aus ging, das war dann gar nicht unter hohem Gegnerdruck, sondern einfach eher an der schlechten Positionierung dann auch von David Raum und Antonio Rüdiger. Ja, jetzt ist Nathaniel Brown dabei. Ich glaube, das wird der Mannschaft auf jeden Fall gut tun.
Und eine Zahl, die ich auch interessant fand in diesem ganzen Datenpaket. Wir haben zwar gesagt, auf der einen Seite spielt die deutsche Mannschaft sehr viele linienbrechende Pässe, aber sie kommt kaum hinter die letzte Kette. Ne? Da war der Name Kai Havertz zum Beispiel gefallen, der sehr, sehr viel eigentlich läuft oder dass das anbietet, aber seltenst den Ball bekommt. Hat man da irgendwie einen Plan, wie es besser laufen soll?
Ich glaube, da sind dann vor allem Jamal Musiala und Florian Wirtz gefragt, dann jetzt auch wirklich in die Spur zu kommen. Also es gab ganz viele Momente, die ich auch im Stadion beobachtet habe, wo Kai Havertz wirklich gut in die Tiefe geht, aber der letzte Ball dann nicht kommt. Und auch Florian Wirtz, der erobert zwar ganz viele Bälle, ist super viel unterwegs, aber so dieses letzte Timing beim letzten Pass, da hat er schon jetzt irgendwie Probleme gehabt. Da lief dann Deutschland dann auch immer mal wieder in einen Konter. Und ich glaube schon, dass jetzt in der K.O.-Phase dann auch gerade die beiden Spieler nochmal eine andere Körpersprache dann mitbringen werden. Vielleicht auch eine andere Ernsthaftigkeit, die man jetzt gegen Ecuador vor allem dann nach der Führung nicht hatte. Glaube schon, dass die beiden jetzt in der K.O.-Runde nochmal sich steigern werden und dann vielleicht auch die Spieler werden, dass man sich erhofft hat vor dem Turnier.
Zumal sich die Statik der Spiele, jetzt mal abgesehen von Paraguay, sollte man weiterkommen, ja auch ändern wird. Also das trifft plötzlich auf Mannschaften, die selber gerne den Ball haben, die selber was für Spiel tun wollen. Das ist der große Unterschied zu dem, was wir bisher in der Vorrunde erlebt haben, wo eben die deutsche Mannschaft dann gegen die tiefstehenden Blöcke Lösungen finden musste. So wird es sicherlich dann auch die eine oder andere Umschaltmöglichkeit auf deutscher Seite geben, die der Mannschaft, glaube ich, entgegenkommt mit den Spielern, die sie da vorne haben. Auch zum Beispiel mit Leroy Sané mit seinem Tempo. Wäre nur gut, wenn er vorm Tor ist, die Dinger reinmacht.
Das hilft natürlich immer. Wie ist denn grundsätzlich die Stimmungslage? Wie nehmt ihr das wahr? Also das ist ja in Deutschland, die Euphorie hat natürlich einen gehörigen Dämpfer erlitten nach vorher zwei siegreichen Spielen. Und dann gibt es jetzt die zwei Denkschulen ja letztlich. Die eine, die sagt, ja gut, es ging um nichts mehr, das merkt man halt ein bisschen. Die andere, die sagt, boah, so ein richtig geil, überzeugendes Spiel, über 90 Minuten hatten wir jetzt noch gar nicht bei dieser WM. Wo steht ihr und wo steht vielleicht die Mannschaft oder die wichtigen Menschen innerhalb dieser Mannschaft?
Also es gab, finde ich, schon zwei Momente jetzt nach dem Spiel. Das eine war Joshua Kimmich in der Mixzone, der war schon richtig angefressen. Das ist ja immer, wenn er Spiele verliert, das ist ja vermutlich der ehrgeizigste Spieler, den Deutschland in den letzten 20 Jahren hatte. Julian Nagelsmann tickt da ähnlich. Auf der wird sehr, sehr emotional und auch gereizt nach Niederlagen. Das war jetzt ja keine schlimme Niederlage und trotzdem hat die ihn schon genervt, weil er auch wusste, das war kein gutes Spiel. Es wird jetzt wieder kritische Fragen gehen, war dann auch auf der Pressekonferenz durchaus, ja, etwas Nagelsmann-mäßig gereizt wieder bei der einen oder anderen Frage, antwortet dann mit Gegenfragen. Rudi Völler jetzt auf der Pressekonferenz, auch der war jetzt zwar wie immer so auf seine Rudi Völler-Art, hat alle versucht, das natürlich alles gut zu reden. Man sollte sich keine Sorgen machen, aber auch das war schon eine andere, ja, Körpersprache, eine andere Art einfach. Hat man schon gemerkt, so, das hat schon jetzt was eingeschlagen in der deutschen Mannschaft, diese Niederlage. Das hat schon auf die Stimmung gedrückt, aber ja, ich glaube, jetzt mit dem Paraguay-Spiel hat man auf jeden Fall eine gute Chance, dann mit einem guten Spiel jetzt dann auch nochmal die Euphorie in Deutschland vielleicht nochmal so richtig zu zünden und natürlich dann auch innerhalb der Mannschaft.
Also wir haben über den Gegner ja schon ganz kurz gesprochen, aber nichtsdestotrotz, wie ist euer Gefühl? Inwiefern wird der deutschen Mannschaft wehtun? Inwiefern liegt er ihr? Wie kann dieses Spiel aussehen?
Ja, also ich würde sagen, es ist wahrscheinlich ein ähnliches Spiel wie gegen Ecuador wird, von den Schwierigkeiten, vor denen die deutsche Mannschaft steht. Ich glaube aber, dass aufgrund der fehlenden individuellen Qualität bei Paraguay die Mannschaft einfach nicht so gefährlich ist wie Ecuador. Deswegen glaube ich, wenn alles normal läuft, dass die deutsche Mannschaft weiterkommen wird.
Also ich glaube tatsächlich, es wird ähnlich wie 2014 beim ersten K.O.-Rundenspiel gegen Algerien oder 2002 auch damals das erste K.O.-Rundenspiel gegen Paraguay mit Rudi Völler als Bundestrainer. Das wird eine richtig zähe Angelegenheit, das wird kein schönes Spiel, es wird ein Geduldsspiel. Paraguay wird tief verteidigen, wird richtig eklig spielen. Aber Deutschland wird das irgendwie schaffen und dann kommt das Spiel gegen Frankreich. Das wird möglicherweise sogar das beste Spiel der deutschen Mannschaft. Ob sie dann weiterkommen, da habe ich eher, ja, eher große Zweifel. Aber das Achtelfinale werden sie irgendwie, das 16-Finale werden sie jetzt irgendwie überstehen.
Ich rechne auch mit einem 2-1, was aber hart umkämpft sein wird. Möglicherweise sogar erst nach Verlängerung.
Okay, alles klar. Im Großen und Ganzen aber optimistisch. Danke euch. Gute Anreise, gutes Spiel dann und wir werden uns danach dann auf jeden Fall nochmal wieder hören hier an Ort und Stelle. Und danke aber auch an euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören, je nachdem, ob ihr das hier seht oder hört. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da, abonniert uns doch gerne bei YouTube oder auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Die Tonqualität heute bitte ich noch mal ein bisschen zu entschuldigen für alle, die es am Anfang nicht gehört haben. Das war nun mal in einer Hotellobby, da wird ein bisschen geredet, auch von anwesenden Menschen. Aber schon drüber. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst trotzdem gerne 5 Sterne da. Hypt uns auf YouTube, wenn ihr könnt. Empfehlt uns weiter, das hilft uns sehr. Und hinterlasst gerne eure Meinung in den Kommentaren. Da sind wir sehr gespannt drauf und nehmen das gerne auf. Wenn es euch gefällt, umso besser. Wenn es euch nicht gefällt, versuchen wir besser zu werden. Wir sehen uns das nächste Mal dann nach dem Spiel gegen Paraguay und dann hoffentlich vor dem Spiel gegen Frankreich.
Basecamp America, die WM-Insider. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, um keine Folge zu verpassen.